Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Morgen ist der Festtag des heiligen Andreas. Dieser heilige Andreas, Bruder des Petrus, im Jahre 60 auf Befehl Kaiser Neros an ein schräg gestelltes Kreuz gebunden, gegeißelt und zu Tode gemartert, der spielte über seine beständige liturgische Bedeutung hinaus früher im Volksbrauch eine dominierende Rolle. Er war nämlich der Heilige, den unverheiratete Mädchen anriefen, damit er ihnen zu einem Mann verhelfe. Am Andreastag, also morgen, wurden gesellige Veranstaltungen vielfältig Art in Spinnstuben, in Lichtstuben, in Wirtshäusern und auf Tanzböden arrangiert, um ledige Männer und Frauen zusammenzubringen. Und wir werden dem Apostel Andreas begegnen, erfahren, welche Rolle dieser spielt in Adscharien und wo man dort auf ihn trifft. Adscharien, die westlichste Region Georgiens, ist ein ganz besonderes Stück Land. Es hat 5 klimatische Zonen, darunter Europas nördlichste Subtropen. Und von dieser subtropischen Meeresküste bis zu den alpinen Wiesen kommt man in gerade mal 2 Stunden. Lange Zeit war Adscharien ein Teil der alten Kolchis, für viele Imperien ein Leckerbissen. Darum kämpften die alten Griechen und die Römer, die Byzantiner und die Perser, die Türken und die Russen. Hier leben bis heute die Christen neben und mit den Moslems friedlich beieinander. Tatjana Montik, meine Kollegin, ist Georgierin und sie war für uns in Adscharien unterwegs.
Die Berge von Adscharien sind ein Land für sich. Wer hierher über das Landesinnere gelangen möchte, muss eine lange Fahrt vom Kloster Sasma über den Goderzi-Pass in Kauf nehmen. Die Straße ist holprig. Für die 49 Kilometer nach Hulo, der Hauptstadt von Oberadscharien, braucht man knapp 4 Stunden. Aber die Panoramen, die sich dabei eröffnen, lassen einen schnell die Zeit vergessen. Die Augen erfreuen sich an saftigen Wäldern, versteckten türkisfarbenen Seen und bunten Bergwiesen. Die hiesigen Dörfer sind groß und ihre Häuser versinken im üppigen Grün der Bäume. Hier und da sieht man die Türme von Moscheen. Für Georgien, ein christliches Land, ist das ungewöhnlich. Malerisch an einem steilen Berghang liegt Hulo. Im Stadtzentrum herrscht viel Betrieb. Aufgrund der Pandemie ist die Informationsstelle für die Touristen nur telefonisch erreichbar. Die Einheimischen kommen allerdings schneller zu Hilfe. Ein Taxifahrer, Jakob, zeigt mir eine lokale Sehenswürdigkeit, die Brücke der Königin Tamar. So werden in Georgien bogenartige mittelalterliche Brücken genannt, die nach römischer Art gebaut wurden.
Hier ist unsere Moschee. Bei uns in den Bergen leben mehr Moslems als Christen. Fast in jedem Dorf gibt es eine Moschee. Der christliche Apostel Andreas war der erste Heilige, der in den Bergen von Adscharien gepredigt hat. Später wurde unser Land von den Türken erobert und wir sind Moslems geworden. Doch jetzt gehen viele Menschen zurück zum christlichen Glauben. Zum Beispiel meine Tochter, die früher Muslima gewesen ist. Dann hat sie geheiratet und nun ist sie Christin.
Jakob half mir nicht nur mit Auskunft und Führung, er lud mich auch zu sich nach Hause zu Besuch ein. Über die Bedeutung der Gäste in diesem Teil der Welt erzählte mir später die Historikerin Nana Shantadze vom Ethnographischen Museum in Hulo, als wir an der Nachbildung eines Hauses aus Oberadscharien standen.
Wenn in Oberadscharien im vergangenen Jahrhundert ein Gast zu Besuch kam, stand ihm immer ein Zimmer mit einem Extra-Eingang zur Verfügung. Da die Gäste früher immer Männer waren, durften sie die Frauen des Gastgebers nicht zu Gesicht bekommen. Für den Empfang der Gäste und für die Unterhaltung hatte immer nur der Hausherr zu sorgen. Alle Gespräche und alle Festtafeln fanden in diesem Gästegemach statt, das vom Rest des Hauses isoliert war.
Zu Besuch in der Familie von Jakob. Hier wartet auf mich nicht nur eine schöne Unterkunft, sondern auch eine Festtafel und Musik. Ich bin zwar kein männlicher Gast, aber wir leben ja heute in anderen Zeiten. Mein Gastgeber hat einen Nebenjob als Tamada, ein Tischherr bei verschiedenen Festivitäten.
Ich trinke auf diesen begnadeten Tag, an dem wir uns getroffen haben. Wir haben heute viel zusammen erlebt und gesehen. Und nun sitzen wir gemütlich zusammen und feiern. Ich wünsche uns, dass wir noch viele solche Tage vor uns haben.
Dem Gast in Adjalien darf nur das Feinste gereicht werden. Die heutige Festtafel besteht aus lokalen Spezialitäten. Sironi, eine Art Lasagne, Chili Chili, geflochtenen Käsezöpfen, Boran, Kartoffelbrei mit Käse und Butter, frisch gebackenem Brot und dem Salat mit Kräutern. Zu Tisch sitzt Jakobs Familie. Seine Frau, sein Schwager, sein Neffe, seine Tochter, sein kleiner Enkelsohn sowie seine Mutter Fatih. 92 Jahre alt. Fatihs Gesicht hat viele Falten. Doch ihre Augen sind jugendlich und sie strahlen vor Neugier. Sie trägt eine schöne Kopfbedeckung. Fatih ist Muslima. Ihr Gesicht drückt Ruhe und Würde aus und nicht zuletzt auch Zufriedenheit.
Früher, als wir jung waren, hatten wir ein armes Leben. Wir hatten weder genug Mais noch genug Brot. Um zu überleben, mussten wir zum Teig sogar die Schalen der Maiskolben beifügen. Jetzt geht es uns gut. Wir haben immer genug Brot und genug zu essen auf dem Tisch.
Nachdem ihr Mann gestorben war, ist Fatih zur Familienpatriarchin geworden. Sie hatte 9 Kinder, von denen nur 7 überlebt haben. Heute hat sie 17 Enkelkinder. Freilich war früher die Kindererziehung eine leichtere Aufgabe als heute. Denn früher haben viele Generationen einer Familie zusammengelebt.
Als ich einen Mann hatte und als unsere Kinder geboren wurden, war ich am glücklichsten. Ich zog 7 Kinder groß. Als Mutter mit vielen Kindern bekam ich vom Staat sogar eine Prämie. Aber das reichte natürlich nicht. Ich musste arbeiten gehen. Das war nicht einfach für mich, denn die Kinder wurden oft krank. Wir haben früher viel und schwer arbeiten müssen. Und unser Leben war hart. Aber der Herrgott hat uns immer geholfen.
Dieses Land hat viele religiöse Veränderungen der skurrilsten Arten erfahren. Man sagt, im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt habe der Prophet Andreas in den hiesigen Bergen gepredigt. Im vierten Jahrhundert wurde Georgien christianisiert. Als die Türken diese Region im 17. Jahrhundert eroberten, wurde die hiesige Bevölkerung zum Teil zwangsislamisiert. Dennoch haben die Adjalien-Bewohner dadurch ihre nationale Identität nicht eingebüßt, sagt Cemal, Jakobs Schwager.
Wir hatten hier 3 Jahrhunderte der türkischen Herrschaft, doch in all dieser Zeit haben sich die Bewohner Adjariens mit den Türken nicht vermischt. Sie haben ausschließlich untereinander geheiratet.
Im Laufe der Geschichte sind in Georgien der christlich-orthodoxe Glaube und die nationale Identität eins geworden. Doch in Adjalien hat sich ein anderes Phänomen entwickelt, erzählt der Historiker aus Batumi, Timuri Tunadze.
Ich unterrichte an der Universität in Oberadjarien. Ich habe dort Studenten, von denen einige aus christlichen und andere aus muslimischen Familien kommen. Und es gibt etwa Fälle, wenn zum Beispiel ein Christ in der Früh Essen für seine muslimische Freundin kocht, die auf muslimische Art fasten muss. Warum sind unsere Menschen so flexibel? Wir sind ja alle Georgier und das hat für uns die größte Bedeutung. Wir Georgier waren immer zu allen tolerant, denen wir begegnen. Und in unserer Ethnopsychologie wurzeln diese Toleranz und die Gastfreundschaft und die Überzeugung, dass ein Gast Gottesbeine habe. Und diesem Phänomen folgend hatten wir immer alle akzeptiert.
Hoch in den Bergen, abgelegen von der Welt, liegt das Dorf Gomarduli. Es ist eine vergessene Ecke, wo immer noch Ruhe und Gelassenheit regieren. Die Stille der Natur wird nur von Kuhglocken unterbrochen. Morgens muss sich die Sonne durch die dichte Wolken- und Nebeldecke erst durchkämpfen, damit der Blick auf die majestätischen Bergpanoramen freigemacht wird. Abends bieten die Sonnenuntergänge ein magisches Lichterspiel, einen ewigen Kampf des Guten gegen das Böse. Hier gibt es ein ungewöhnliches Hotel, Gomardole Zen Garden. Es gehört einem ukrainischen Künstler. Hier werden Meditationen, Teezeremonien und Yogastunden abgehalten. Im Sommer werden in Gomardole Künstlerfestivals und Workshops veranstaltet. Im Winter ist es eine Residenz für kreative Künstler. Der Besitzer des Retreat-Zentrums, Eugen Wofk, erinnert sich an seinen ersten Besuch in Gomardole.
Es herrscht hier Seligkeit. Zum ersten Mal kam ich Ende Mai hierher. Es lag noch Schnee hier und da. Und überall blühten wunderschöne Lilien. Die Luft war frisch und angenehm. Und ich verspürte sofort eine ungewöhnliche, ja eine Art milchige Energie. Die Menschen hier leben so, als ob sie ewig zu leben gedenken. Und man gerät hier in eine andere Dimension. Einerseits verliert hier die Zeit ihre Bedeutung und jeder neue Tag sieht aus wie ein anderer. Doch andererseits wechselt hier ständig das Wetter. Und es passiert immer etwas Subtiles. Und das hat es hier schon immer gegeben. Einen Prozess von unendlichen Veränderungen.
Dieses Retreat-Zentrum wurde erst im letzten Sommer eröffnet. Und es wurden bereits viele Veranstaltungen hier abgehalten. Als Volontäre arbeiten hier viele junge Künstler, wie etwa Lyka Bindeliani, die in der Küche beim Kochen aushilft und abends Gitarre spielt, Mantras singt und Gedichte deklamiert. In diesem Gedicht wird das Leben eines Menschen mit einem Vogelflug verglichen.
Чалаші баланашлили тетрісет ерікріс цқері балахші цріалепс апріндеба дапрі санам діара пріндеба равінерчіс мцқерс ვაიმე, ჩემი სიცოცხლე ციქნებასია დღეს, ვიდრე მიწაზე დავდივარ, ყველა სიკეთეს მგვრის. ალფრინდები და ვაიმე, ალფრინდები და ფრი. ტყვია ციწივლებს შურისა, მთლად მიმიმსხვრევენ ფრთებს, სანამდე არაფრინდება არავინ არჩის მწყერს. შავი საფანტი ირევა, თეთრი სეტერი ქრის. მე მაინც უნდა გავფრინდე, ალფრინდები და ფრი.
Wie passt das Konzept des freien Lebens und des buddhistischen Zen zur islamischen Kultur der Lokalbevölkerung? Darauf der Retreat-Besitzer Eugen.
Aus ästhetischer Sicht sieht mein Haus sicherlich aus wie ein buddhistisches Kaizen-Kloster. Und dabei liegt es in einem Land, das lange Zeit muslimisch war. Seit 2004 gewinnt hier der christliche Glaube mehr und mehr an Einfluss. Doch in Wirklichkeit gehen hier viele Menschen sowohl zur Moschee als auch zur Kirche und sie sind insgesamt nicht besonders religiös. Und das spielt uns in die Hand, denn keine Religion steht zwischen uns. Wir können miteinander einfach als Menschen kommunizieren. Wir haben hier einfach Ordnung und normale menschliche Beziehungen. Und dies wird überall in der Welt geschätzt, ungeachtet der Rasse oder Religion.
Die Schlucht Machachela ist die südlichste und wohl schönste Bergregion Adjariens. Sie liegt entlang des wilden Stroms Chorocha. Im üppigen subtropischen Grün verstecken sich Ruinen von alten Festungsanlagen, römische Brücken, stürmische Bergbecher und majestätische Wasserfälle. Die Straßen sind hier steil und serpentinenartig. Die Machachela-Schlucht ist insgesamt 38 Kilometer lang und sie hat 18 Siedlungen. 1921 wurde diese Schlucht aufgeteilt zwischen der Türkei und Georgien. Nach dem Vertrag von Kars gingen 6 Dörfer und 20 Kilometer der Schlucht an die Türkei. 12 Dörfer und 18 Kilometer der Schlucht blieben bei Georgien. Im obersten Dorf der Schlucht, Sedac-Hutuneti, besuche ich ein historisch-ethnografisches Museum, das sich in einem schönen alten Holzhaus befindet, an dessen Fassade Weintrauben geschnitzt sind. Der Direktor Malhas Nagirwadze erzählt,
das ist eine alte Moschee, die hier 200 Jahre in Betrieb war. Nun ist hier ein Museum. Das Gebäude besteht aus 2 Stockwerken. Die Männer beteten unten, die Frauen oben. Die Moschee wurde von der Volksgruppe der Lasen gebaut, die als großartige Meister der Holzbearbeitung bekannt waren. Deshalb sind hier Weintrauben und andere nationale Symbole hineingeschnitzt worden.
Heute leben die meisten Lasen in der Türkei. Und die Bevölkerung von Machachela ist überwiegend christlich. Malhas Nagirwadze zeigt auf die benachbarten Berge, die sich bis zum Horizont erstrecken. Er erklärt, dort drüben liege schon die Türkei. In der Sowjetzeit, nach dem Tod von Atatürk 1938, wurde diese Gegend zu einem geschlossenen Grenzgebiet, für dessen Besuch sogar die Sowjetbürger einen extra Ausweis brauchten.
In der Sowjetzeit durfte man in die Richtung der Türkei nicht einmal zeigen, geschweige denn durfte man sagen, dort liege die Türkei oder dort lebten meine Verwandten. Das war strengstens verboten. Alle hatten Angst. Alle Kontakte zwischen den Verwandten auf beiden Seiten der Grenze wurden eingestellt. Nicht einmal hinschauen durfte man in jene Richtung, denn dafür konnte man bestraft werden.
Die wilde Natur dieser Region galt lange Zeit als unsicher, denn die Feinde lauerten überall und man musste sich auf sie sowie auf wilde Tiere gefasst machen. Die Machachela-Schlucht ist für ihre prächtigen handgearbeiteten Waffen bekannt. Mit Stolz zeigt Malchas auf diese Waffen, die in einer Vitrine stehen, und erzählt:
Das ist unser berühmtes Machachela-Gewehr, das hier vor 350 Jahren gefertigt wurde. Es ist aus Eichenholz auf Grundlage von Silizium gemacht. Im 18. Jahrhundert waren diese Waffen sehr gefragt. Es gab hier vier Familien, die dieses Handwerk beherrschten.
Heute ist die Schlucht Machachela ein Nationalpark. Die Jagd ist hier verboten. Dafür ist es eine attraktive Ecke für aktive Touristen. Es gibt hier zahlreiche Gasthäuser und Familienhotels. Und die Einheimischen sind bestrebt, das historische Handwerk und die lokale Produktion zu entwickeln, um den Touristen ihre Spezialitäten zu präsentieren. Der dunkle Kastanienhonig aus Machachela ist für seine immunstärkende Wirkung bekannt. Die Einwohner dieser Region sind immer auf der Suche nach neuen touristischen Pfaden für ihre Gäste. Micho Kokoladze vom Dorf Kokoleti hat vor kurzem ein einzigartiges Naturwunder entdeckt. Es sind zwei benachbarte, riesige Wasserfälle, die aus über 30 Meter Höhe in einem Dreieck zusammenfallen.
Wir luden die Leute von der Nationalparkadministration ein und erzählten ihnen von den Wasserfällen. Danach entwickelten wir diese touristische Route. Den Pfad habe ich zusammen mit unseren Leuten vom Dorf selbst gemacht. Nun begleiten wir unsere Gäste zu den Wasserfällen. Sie sind zufrieden und wir sind es auch. Nach der Wanderung bewirte ich sie mit meinem Honigschnaps, damit die Zeit noch schöner wird. Ich mache das mit Leib und Seele.
Der schmale Wanderpfad durch den urigen Wald beginnt an Michos Haus, das am obersten Dorfrand liegt. Um zu den Wasserfällen zu gelangen, braucht man schon Micho als Fremdenführer. Zunächst muss man mehrmals einen stürmischen Bergfluss zu Fuß überqueren und dabei auf glatte, vom Moos bewachsene Steine treten. Micho scheint jeden Stein hier zu kennen. Nach der Wasserfallbesichtigung gibt es für alle Wanderer eine überraschende Erfrischung: Michos selbstgebrannten Honigschnaps, den er im kalten Flusswasser für seine Gäste aufbewahrt. Man trinkt ihn auf einer Bank sitzend aus schönen alten Gläsern, die Micho hier extra stehen hat. Später präsentiert uns Micho sein Haus, wo es wunderbar duftet. Das Haus ist aus Kastanienholz gemacht. Die gemütlichen Gästezimmer haben einen Ausblick auf die malerische Schlucht. Am Berghang stehen Michos Bienenhäuser. Bald muss wieder Honig gezapft werden. Und den Alten verkosten wir mit Brot und Kaffee, den uns seine Frau bereitet. Micho ist stolz darauf, dass sich seine Familie mit allen Produkten selbst versorgen kann, die natürlich und gesund sind.
Wenn ich in die Stadt komme, kann ich dort nicht schlafen. Ich kann dort nicht atmen. Hier habe ich ein Holzhaus und wir leben in der Natur. Und man spüre diese Luft. Natürlich muss man viel arbeiten, aber diese Arbeit ist ja angenehm und gesund. Man kann etwas arbeiten und danach etwas ausruhen. Was braucht man sonst im Leben?
Ausgerechnet das lockt viele Touristen in diese Gegend. Mit Ausnahme von diesem Jahr hatte Micho das Haus immer voll. Am liebsten seien ihm die Gäste aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion. Die kennt er ja noch von früher. In der Sowjetzeit ist er Matrose gewesen. Von Odessa und später von Murmansk aus drehte Micho 11 Jahre lang Runden um die ganze Welt. Das Leben auf dem Schiff sei monoton und einem Gefängnis gleich gewesen, sagt der freundliche Machachela-Bewohner.
Wenn ich auf See war, träumte ich nur davon, wenigstens kurz in mein Dorf zurückzukommen, um hier einen Abend mit meinen Freunden Joker zu spielen. Danach hätte ich meine Seefahrt gerne fortgesetzt. Ich habe in meinem Leben lange und viel gearbeitet. Aber die Erde ist nun mal rund und ich kam zurück. Dieser Ort hier ist für mich der liebste auf Erden. Ich habe in meinem Leben viel gesehen und nun bin ich zu Hause mit meiner Familie und meinen Gästen. Ich bin sehr zufrieden und ich bin dankbar dafür.
Tatjana Montik erzählte uns aus einem Teil ihrer Heimat, Adjarien im Westen Georgiens. Sie haben gerade das Gedicht gehört. Wir haben das bewusst stehen lassen, damit Sie die Sprachmelodie und Sprache hören. Es war die Erzählung einer Wachtel und im Text heißt es, solange sie, diese Wachtel, ruhig im Gras sitzt, wird niemand ihr etwas Böses tun. Aber sobald sie sich dazu entschließt, hochzufliegen, läuft sie sofort Gefahr, von einer Schrotflinte getroffen und dann von einem bösen Jagdhund geschnappt zu werden. Und dennoch wagt sie es immer wieder und immer wieder. Genau so, so schreibt der Autor dieses Liedes, sei sein Leben, solange er auf Erden laufe, freuen sich alle und niemand bemerkt ihn. Aber wenn er hochzufliegen wagt, dann trifft ihn die böse Flinte des Neides. Dennoch sagt er, ich werde immer wieder hochfliegen. So, wir hören noch eine Art Wettsingen zwischen Junge und Mädchen, die ineinander verliebt sind, sehr verbreitet im Osten wie im Westen Georgiens. In deinem Herzen werde ich eine Rose sein, sagt sie und er. Deine Zöpfe werden ein schönes Feld für mich sein. Das hören wir noch bis zu den Nachrichten. Dann erwarte ich Sie zur Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.